بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أرسوك بيت الله دمهان دفلتن الله سيجن وتهيل وبمهات سشكايت زنف مبوفيد محمد صلى الله عليه وسلم und all diejenigen, die ihm folgen, in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, erst einmal, ich bedanke mich für die Einladung, besonders bei dem Moscheevorstand. Möge Allah euch dafür belohnen, dass ihr dieses Vertrauen mir schenkt und mich eingeladen habt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus dieser Sitzung mit gestärktem Iman hervorgehen und mit mehr Wissen und mehr Motivation herausgehen, als wir hineingekommen sind. Und das ist, denke ich, eine der wichtigsten Themen, die ich versuche zu erzielen heute, dass die Motivation von jedem von uns ein bisschen gestärkt wird und ein paar allgemeine weitere Ratschläge. Prinzipiell, was ich euch erzählen werde, liebe Geschwister, sind nicht meine Worte, sondern sind prinzipiell die Worte von Imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, der ein sehr wertvolles Buch geschrieben hat. Und dieses Buch lautet Al-Jami' li-Adab al-Rawi wa Akhlaq al-Sami'. Und dieses Buch, liebe Geschwister, der Gelehrte ist aus dem 5. Jahrhundert, also 463 gestorben. Und in diesem Buch gibt er sehr viele nützliche Ratschläge und Tipps für jemanden, der seine Religion erlernen möchte. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es nicht einfach so in Prosaform geschrieben ist und er sozusagen dir nach und nach Ratschläge gibt und so, sondern er überlässt diese Ratschläge seinen vorausgegangenen Gelehrten. Das heißt, er erwähnt eigentlich nur Überlieferungen nach und nach über verschiedene Leute. Das ganze Buch besteht nur aus Haddathana wa Akhbarana, das heißt, er berichtet, was andere Leute gesagt haben, rahimahullahu ta'ala. Und ich möchte einfach damit beginnen und sagen, dass Wissen, liebe Geschwister, und Iman sind zwei nicht voneinander trennbare Eigenschaften oder Dinge, die ein Mensch besitzt, die der gläubige Mensch besitzen sollte. Wenn er Wissen hat, ohne Iman, dann nützt ihm das nichts, weil selbst wenn er viel Gutes macht und er sagt, Alhamdulillah, ich bin ein guter Mensch und ich tue anderen Menschen Gutes und ich spende viel und so weiter und so fort, so wird ihm das alles bei Allah subhanahu wa ta'ala nichts bringen, denn die Bedingung ist, wie Allah sagte, illa alladhina amanu wa amilu salihat, außer diejenigen, die Gutes tun, die glauben und gute Werke tun. Insofern sind beides die Bedingungen dafür, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala Anerkennung findet. Das umgekehrte Beispiel ist eine Person, die Iman hat und die kein Wissen hat. Solch eine Person, liebe Geschwister, ihr kann es passieren, obwohl sie gläubig ist und fest fundiert, auf beiden Beinen im Iman steht, trotzdem kann es ihr passieren, weil sie kein Wissen hat, dass sie Dinge von sich lässt, das heißt, Sachen ausspricht, die sie nicht hätte aussprechen dürfen und Sachen tut, die sie nicht hätte tun dürfen. Ein einfaches Beispiel, liebe Geschwister, die verschiedenen Gruppierungen, die es im Islam gibt, verschiedene Sekten, die es im Islam gibt. Diese verschiedenen Sekten, liebe Geschwister, es besteht kein Zweifel, dass viele von diesen Menschen gute Absichten haben und dass sie gläubige Menschen sind. Nur das, was sie abgebracht hat von dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist ihr weniges Wissen. Und deswegen wissen sie nicht, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala richtig anzubeten haben. Und deswegen machen sie es auf eine andere Art und Weise, wie sie denken, dass es richtig ist. Und dann gehen sie dadurch in die Irre, gehen sie dadurch auf den falschen Weg. Und deswegen sagte einer der früheren Gelehrten der Generation nach der Tabi'un, nennt man Atba' al-Tabi'in, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah ta'ala, er sagte Folgendes: Ich habe niemanden gesehen, der mehr lügt als jemanden, der dem Guten und der Askese zugeschrieben wird. Er will damit sagen, eine Person, die dafür bekannt ist, dass sie viel Gutes tut und eine Person, die dafür bekannt ist, dass sie sich dem Diesseits entsagt hat, also Askese macht, Sucht auf Arabisch, ja. Diese Personen, sagt er, sind diejenigen, die am meisten über Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, lügen. Wie kann das sein? Das kann ganz einfach sein, dass, weil sie kein Wissen haben. Weil sie kein Wissen haben. Und das sehen wir in, heutzutage an sehr praktischen Beispielen, wo Leute alles, was sie über die Religion hören, glauben und weitergeben. Zum Beispiel, wenn man sich anfängt zu interessieren für den Islam und sozusagen anfängt, religiös zu werden, dann interessiert einen jedes Buch, das über den Islam schreibt. Sogar wenn es von einem Nicht-Muslim ist. Und man differenziert nicht, man kann nicht unterscheiden zwischen dem, was richtig ist und dem, was falsch ist. Deswegen liest man irgendetwas und schluckt alles, weil man hat noch überhaupt keine Information. Wie ein leeres Glas. Das leere Glas nimmt jede Flüssigkeit auf, die man dort hineinschüttet. Und das ist natürlich selbstverständlich ein großes Problem. Ja? Und das Problem ist jetzt, dass solch eine Person alles aufnimmt, auch wenn es falsche Informationen sind. Selbst wenn es Geschichten sind von 1001 Nacht, er wird es trotzdem aufschnappen und daran glauben, dass es richtig ist. Weil er eben kein Unterscheidungskriterium hat. Er hat keine Möglichkeit zu unterscheiden zwischen etwas Richtigem und etwas Falschem. Und der, was heutzutage ein Beispiel, was sehr realistisch ist, ist zum Beispiel das Internet. Das Internet, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich bekomme sehr oft E-Mails weitergeleitet, wo es heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt, er hat das und das getan, oder jemand anderes hat das und das gesagt und getan, oder es wird geschrieben, eine E-Mail zum Beispiel, wie wertvoll es ist, einen bestimmten Dua zu sprechen, da bekommst du so wie 10.000 Hajj und 10.000 Umrah, und solche Überlieferungen werden dann den Leuten per E-Mail weitergegeben. Und meistens ist beim Betreff ist so FW. Und FW bedeutet einfach nur weitergeleitet, wie ihr sicherlich wisst. Und diese weitergeleiteten E-Mails, das ist, liebe Geschwister, eine Katastrophe, weil die Leute einfach nur etwas bekommen. Und dann heißt es dann am Ende der E-Mail vielleicht noch, wehe dir, wenn du derjenige bist, bei dem diese E-Mail aufhört. Und macht vielleicht noch Dua gegen dich, wenn du derjenige bist, der nicht weiterleitet. Und dann drückst du auf Weiterleiten und deine ganzen Kontakte rein, kannst du mit ein paar Handgriffen machen und zack, leitest du die Lüge an vielleicht hunderte von Geschwister weiter und sie leiten es wieder an hunderte von Geschwister weiter und so fort, und du bist mitverantwortlich, denn es reicht schon an Lüge, wie es in einer Überlieferung heißt, es genügt den Menschen schon an Lüge, wenn er einfach weiterleitet, alles was er hört. Alles was er hört. Und es kann nicht sein, dass alles, was die Leute erzählen, richtig ist. Und es kann nicht sein, dass alles, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, richtig ist. Wir sollten, liebe Geschwister, profitieren von der Erfahrung unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Zum Beispiel Al-Imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, der berühmte Imam aus dem 2. Jahrhundert, rahimahullah, die gestorben ist im Jahr 179. Imam Malik sagte Folgendes, als Tipp dafür, von welchen Leuten man seine Religion lernen soll, beziehungsweise sie nicht lernen soll. Und er sagt, es gibt vier Gruppen von Menschen, von denen du die Finger lassen sollst, zu denen du auf jeden Fall dein Ohr nicht, deine Aufmerksamkeit nicht schenken sollst. Er sagte, Wissen nimmt man von viererlei nicht an, ansonsten von allen anderen. Man lernt nicht von einem Unvernünftigen, der seine Unvernunft offen zeigt, selbst wenn er zu den Menschen gehört, die am meisten erzählen können. Er meint damit, am meisten Hadithe weitergeben können. Weil ihr wisst, dass vielleicht die Zeit von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, das 2. Jahrhundert, bis ins 3. Jahrhundert, war die Zeit, in der die meisten Sachen noch sich verbreitet haben, also über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt worden sind, teilweise einfach von einzelnen Personen, und man hat teilweise schon aufgeschrieben, aber die Phase des Aufschreibens und Sammelns der Überlieferungen der Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die hat irgendwann im 3. Jahrhundert ungefähr aufgehört. Und Imam Malik war noch mitten in dieser Zeit, in der man, wenn man in bestimmte Städte gegangen ist, man von einer bestimmten Person gehört hat, der Person so und so erzählt Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat eine Sitzung der Moschee so und so und dann hat man sich zu ihm gesetzt und hat gehört, was er alles erzählt und hat man das aufgeschrieben. Manches davon wurde noch mündlich weitergegeben, manches natürlich auch schon schriftlich weitergegeben. Deswegen sagt er, selbst wenn diese Person eine Person ist, die viel zu erzählen hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie ist eine unvernünftige Person, dann ist es eine Person, von der man nicht, zuhören darf, von der man nicht seine Religion lernen darf. Dann sagt er weiterhin, auch nicht von einem Lügner. Das ist eigentlich klar, dass man von einem Lügner nicht seine Religion lernen darf. Aber er sagt auch nicht von einem Lügner, der, wenn er mit den Leuten redet, lügt, auch wenn er nicht lügt, wenn es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Er sagt auch nicht von jemandem, der seinen eigenen Gelüsten folgt, wenn er die Menschen ebenso dazu aufruft. Und auch nicht von einem angesehenen Scheich, der viel betet, wenn er nicht weiß, was er den Leuten erzählt. Und das ist der Zusammenhang zwischen der Aussage von vorhin von Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dass auch wenn eine Person bekannt dafür ist, dass sie viel, dass sie also religiös ist und dass sie sehr lange schon zum Beispiel in der Da'wah aktiv ist und so weiter und so fort, vielleicht sogar Imam einer Moschee ist, das alles bedeutet nicht, dass die Person fähig ist, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Und auch heutzutage passiert es, dass man in bestimmte Moscheen geht und man hört die Khutbah, die Freitagspredigt, und dann wird ein Hadith erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der teilweise und bei den Hadith-Gelehrten als erfunden eingestuft worden ist. Maudu' und die Leute trotzdem erzählen das über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil es einfach bekannt ist. Und natürlich die einfachen Leute, die wissen nicht zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich sehr gut auswählt, den Imam einer Moschee sehr, und für jeden anderen von uns sehr gut auswählt, von welcher Person man seine Religion letztendlich lernt, wem man wirklich vertrauen kann in dieser Hinsicht. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte diesbezüglich Folgendes: Ich habe hierzulande, und er meint Al-Madina, wo er war ja, man nennt ihn ja Imam Dar al-Hijra, das heißt der Imam der Stadt, wo die Leute, wohin sie ausgewandert sind, und das ist Al-Madina. Er sagte, ich habe hierzulande mitbekommen, dass mehrere edle, rechtschaffene, vielbetende Scheichs Hadithe weitererzählen. Jedoch habe ich von ihnen keinen einzigen Hadith angenommen. Da fragte einer ihn, warum nicht Abu Abdullah? Das ist sein Beiname. Er sagte, sie wissen nicht, was sie erzählen. Weil es gibt Leute, als Zitat zu Ende, es gibt nämlich Leute, die alles erzählen, was sie irgendwie gehört haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne nachzufragen, wo steht denn das überhaupt? Bist du dir sicher, was du da gesagt hast? Hast du das auch richtig verstanden? Und so weiter und so fort. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, heutzutage, wenn wir jetzt ein Buch aufschlagen über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da finden wir, es gibt viele Bücher darüber. Nicht nur die 6 Bücher, die bekannt sind, es gibt viel mehr Bücher als diese 6. Aber es gibt nur 2 Bücher, liebe Geschwister, wo die Gelehrten sagen, diese Bücher, alles was da drin ist, alle Hadithe, die da dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben werden, sind authentisch. Und das sind, wie wir wissen, Al-Bukhari und Muslim, die 2 Werke. Alle anderen Werke, liebe Geschwister, hast du das Recht, wenn jemand dir einen Hadith darüber erzählt, hast du das Recht, ihn zu fragen, ist dieser Hadith wirklich authentisch? Woher weißt du das? Wer hat das gesagt? Und man darf ruhig ein bisschen kritisch sein, gerade in einer Zeit, wenn die Leute leichtfertig damit umgehen. Liebe Geschwister, kein Mensch steht über die Religion, über der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, kein Mensch ist so wertvoll und so erhaben, dass man ihn nicht fragen dürfte, wo er sein Wissen her hat. Und kein Mensch ist so erhaben und so wertvoll, dass man nicht ihn sozusagen auch mal vielleicht auf die Probe stellen darf, um herauszufinden, ob diese Person sich wirklich gut auskennt in der Materie, die sie behauptet, den Menschen beizubringen. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, er sagte wieder, wir pflegten jemanden, den wir für schwach hielten, aufzufressen. Also schwach hielten meint er jemand, der etwas erzählt über den Geschichten erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder Allahs Religion allgemein. Und diese Person ist aber sie weist Anzeichen auf, dass sie wirklich nicht ganz vertrauenswürdig ist in dem, was sie sagt. Dann sagt er, wir pflegten jemanden, den wir für schwach hielten, aufzufressen. Und wer uns für schwach hielt, fraß uns auf. Und gemeint ist mit auffressen, dass sie ihn durch und durch prüfen, um zu sehen, wie er wirklich ist, indem man zum Beispiel, also gerade früher könnt ihr euch vorstellen, die Leute, wenn man einen Hadith erzählt hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hat man nicht einfach nur gesagt, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat dies und das gesagt. Das reicht ja nicht aus, sondern du musst ja sagen, woher du es her hast. Du musst deine Überlieferungskette erwähnen. Dann sagst du mir, hat der erzählt, über den erzählt, über den erzählt, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam erzählt hat. So macht man das. Und dann hat man teilweise die Menschen sogar geprüft, indem man einfach getauscht hat. Man hat ihn gefragt, kennst du den Hadith so und so? Und hat ihm einen Hadith vorgelesen, den er zum Beispiel kannte, sehr gut kannte. Allerdings hat man die Person, die diesen Hadith berichtet, ausgetauscht durch einen anderen Namen. Und wollte man sehen, ob dieser Mensch jetzt wirklich weiß, dass man ihn auf die Probe stellt. Man wollte wissen, ob die Person merkt, dass man mit ihr versucht, ein Spiel zu spielen. Und wenn sie das gemerkt hat, dann wusste man, mashallah, die Person, sie weiß wirklich, wovon sie spricht. Aber wenn die Person dieses Spiel nicht bemerkt hat, dann wusste man, dass diese Person leichtfertig umgeht mit dem, was sie über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt und nicht so gefestigt ist in dem, was sie anderen Menschen lehrt. Das Problem ist nämlich, wie ihr wisst, ist einmal der Ruf geschädigt, dann ist es sehr schwer, den Ruf wieder zu reparieren. Der Al-Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, auch der gleichen Zeit hat er gelebt wie der Yahya ibn Sa'id al-Qattan, auch gestorben 196 oder 197. Er sagte, wehe demjenigen, der Hadithe den Menschen erzählt, wenn die Hadith-Gelehrten ihn als schwach ansehen. Weil wenn er einmal abgestempelt ist als jemand, der über den Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwas erzählt hat, was nicht wahr ist, dann natürlich kommen Zweifel auf. Ein Fehler, liebe Geschwister, kann jeder machen. Jeder kann mal einen Fehler machen. Aber wenn der Fehler sich häuft, dann gilt er unter den Gelehrten als jemand, der häufig Fehler macht. Ganz einfach. Und dann ist die Frage, wie stark sein Vertrauen noch ist. Liebe Geschwister, es gibt auch Dinge, die man, wenn man seine Religion lernt, und wenn du jetzt weißt, von wo du deine Religion lernst und auch du Bücher hast, und von denen du lernst, wie kannst du sehen, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist? Wie kannst du sehen, ob du in deiner Religion vorankommst? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist die Überschrift, die Antwort ist ganz einfach. Man erkennt deinen Erfolg daran, wie sehr du das, was du lernst, umsetzt. Je mehr man an dir Anzeichen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erkennen kann, in deinen Worten, in deinen Taten, in deinem Aussehen, in deiner Kleidung, desto eher bist du erfolgreich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn du kannst davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dazu gebracht hat, dass du die Sunna umsetzt, weil er von dir diese guten Taten akzeptieren möchte, weil er dich für diese guten Taten belohnen möchte. Und deswegen ist es ein Anzeichen, wie gesagt, dass wenn jemand etwas Gutes macht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir diese gute Tat annehmen möchte. Denn wir haben über Allah gut zu denken. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, in einem Hadith Qudsi, Allah sagte, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt. Wenn er über mich gut denkt, dann bekommt er Gutes. Wenn er über mich schlecht denkt, dann bekommt er Schlechtes. Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, sagte, wer seine Religion lernt, sollte sich von allen anderen Menschen dadurch unterscheiden, dass er sich an den Spuren des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam so weit wie möglich orientiert und die Sunna an sich selbst umsetzt. Denn Allah sagte, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs habt ihr wirklich ein schönes Beispiel. Und auch einer der Gelehrten des dritten Jahrhunderts sagte, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, also jetzt manche Leute, also die haben mal zu mir gesagt, alle Leute, die du erwähnst und den Leuten, die du immer folgst und versuchst, sie zu zitieren und so weiter und so fort, das sind immer tote Menschen. Warum zitierst du immer die Toten? Warum folgst du nicht den Lebendigen? Und die Antwort ist, liebe Geschwister, natürlich ganz klar, dass wir wissen von den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die uns vorausgegangenen Menschen besser waren als wir und dass die uns vorausgegangenen Menschen die Religion besser verstanden haben als wir. Und gerade wenn es um Themen geht, die nichts Neues sind, also wenn ich euch mit euch über ein Thema spreche, das für die Menschen damals genauso aktuell war wie für uns heutzutage, dann was werde ich dann Neues bringen, als was die Leute vorher schon auch gesagt haben. Wenn es ein neues Thema ist, dann ist es vielleicht was anderes. Aber Streben nach Wissen, Anstand, die Umsetzung der Sunna, all dies sind Eigenschaften oder all dies sind Themen, liebe Geschwister, die uns vorausgegangen rechtschaffene Menschen viel besser beantworten können als wir. Außerdem gibt es auch eine Überlieferung über manche der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, dass sie gesagt haben, dass man den Toten folgen soll, weil sie, also sinngemäß, weil sie bereits gestorben sind und man weiß, in welchem Zustand sie gestorben sind. Aber die Leute, die heutzutage leben, wenn du ihnen folgst, du weißt nicht, was für ein Ende sie einholen wird. Denn ihr alle kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, والذي لا إله غيره er sagte, schwöre, bei dem es keinen Gott gibt außer ihm, إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, es gibt keinen Gott außer dem einen wahren Gott. Manch einer begeht Taten, so wie es eine Person tut, die am Ende ins Paradies gehen wird. Dann aber, bis nur noch eine Elle zwischen ihm und dem Paradies ist, holt ihn sein Buch ein, das heißt das Buch, wo drin steht, was er tun wird und wie er sein Ende aussehen wird, bis das dann zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle ist, dann holt ihn sein Buch ein und dann begeht er Taten einer Person, die in die Hölle geht, und dann geht er in die Hölle. Und das Umgekehrte gilt natürlich auch. Und deswegen, die Leute, die noch lebendig sind, am Leben sind, Allahu A'lam, Allah weiß am besten Bescheid, wie ihr Ende aussehen wird. Also jetzt kommen wir zurück. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, gestorben 285, er sagte, rahimahullah ta'ala, wenn man etwas über den Anstand des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, soll man sich daran halten. Und ihr wisst, liebe Geschwister, dass am Tag der Auferstehung werden diejenigen Menschen, die den besten Charakter haben, am nächsten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Er sagte, wirkt tatsächlich in einem Hadith, dass diejenigen Menschen, die den besten Charakter haben, werden diejenigen sein, die ihm am nächsten sind. Und diejenigen, die den schlechtesten Charakter haben, werden diejenigen sein, die am weitesten von ihm entfernt sein werden, sallallahu alaihi wasallam. Wenn man den besten Charakter an den Tag legen möchte, wenn man den besten Charakter haben möchte, dann muss man die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, umsetzen. Und wenn man die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, umsetzen möchte, dann muss man natürlich wissen, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt also wiederum, liebe Geschwister, das Ganze ist auf Wissen zurückzuführen. Weil ein Bruder hat mir mal gesagt, Wissen ist nicht alles, sondern auch guter Charakter, beides ist entscheidend. Und er hat vollkommen recht. Nur ich habe ihm gesagt, für mich guter Charakter, das kannst du nur wissen, wenn du Wissen hast. Ja? Du kannst ja nur wissen, dass du zum Beispiel, wenn du bei einer Tür bist, bei einem Haus, und du möchtest das Haus betreten, dann musst du ja natürlich vorher um Einlass bitten. Und wenn du klopfst, dann bittest du einmal um Einlass, zweites Mal. Und beim dritten Mal, wenn dir die Tür nicht geöffnet wird, musst du weggehen. Okay? Und wie sollst du das wissen, dass das ein guter Charakterzug ist, wenn du das nicht gelernt hättest durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und liebe Geschwister, die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, sie haben das sie haben das wirklich tatsächlich auch so verstanden. Was ich damit sagen will ist, sie haben verstanden, dass ein Mensch, der Muslim ist, eine Person ist, im wahrsten Sinne des Wortes Gott ergeben ist. Weil ihr wisst ja, dass er die eigentliche, ursprüngliche Bedeutung des Wortes Muslim, dass er Gott ergeben ist. Und sie haben auch tatsächlich verstanden, dass eine Person, sie kann erst vollkommener Muslim sein, wenn sie alles, was sie in ihrem Leben macht, orientiert es an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Alles. Nicht manches im Leben und nicht, dass man unterscheidet zwischen weltlichen Dingen und religiösen Dingen. Dass man sagt, in religiösen Dingen folgt man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In weltlichen Dingen kann man ruhig machen, was man möchte. Das, liebe Geschwister,
das ist nicht die vollkommene, oder das ist nicht genau das Verständnis von den Leuten früher gewesen. Und einer der besten Aussagen dafür, und es gibt sicherlich mehrere Beispiele dafür, aber eine der interessantesten Aussagen ist von Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, gestorben 161, also aus dem 2. Jahrhundert. Er sagte: Wenn du es schaffst, nicht einmal deinen Kopf zu kratzen, es sei denn, du hast eine Überlieferung, dann tu es. Und das ist sicherlich eine weltliche Angelegenheit, liebe Geschwister. Auch die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, waren der Ansicht, dass die Religion sich in allen Angelegenheiten einzumischen hat. Es gibt nicht nur die Religion in der Moschee und dann zu Hause, man macht, was man möchte. Oder wie manche Leute, wenn sie in ihrer Heimat sind, dann sind sie islamisch, in einer islamischen Umgebung. Und dann, wenn sie verreisen, zum Beispiel, ich rede besonders jetzt natürlich von Leuten, die in islamischen Ländern wohnen, wenn sie dann verreisen nach Europa, dann lassen sie den Islam zu Hause. Und dann auf der Reise, dann ist nicht mehr das Gebet, ist nicht mehr, also muss nicht unbedingt mehr in der Moschee verrichtet werden. Das Freitagsgebet ist auch nicht mehr so entscheidend und so weiter und so fort. Man vergisst plötzlich die Religion tatsächlich zu Hause. Und die Wahrheit ist, liebe Geschwister, der Din eines Muslims, und Din ist nicht nur also Religion, sondern gemeint ist seine ganze Lebensweise. Die gesamte Lebensweise wird bestimmt durch die Religion des Islam. Und es gibt nicht, wir trennen die Religion irgendwie von etwas anderem. Nein, der Islam mischt sich in allen Dingen ein. Sogar mischt sich die Religion, liebe Geschwister, ein in Dingen, wie du dich zu reinigen hast. Und das haben die Menschen damals sogar verstanden. Sogar die Götzendiener, die Muschrik, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie haben das verstanden. Sodass einer von ihnen hat zu Salman al-Farisi, rahimahullah wa radiyallahu anhu, Folgendes gesagt. Er sagte zu ihm: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ. Er sagte zu ihm, euer Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat euch alles beigebracht, sogar wie man seine Notdurft verrichtet, sogar wie man auf Toilette geht. Dann sagte er, radiyallahu ta'ala anhu: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. Er sagte, radiyallahu ta'ala anhu: Selbstverständlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir während der Notdurft oder während der kleinen oder während dem großen Geschäft, dass wir uns in Richtung Qibla wenden oder dass wir uns mit der rechten Hand reinigen oder dass wir uns reinigen mit weniger als 3 Steinen, oder dass wir uns mit Tierkot oder mit Knochen reinigen. Und dieser Hadith ist bei Sahih Muslim überliefert worden. Und seht ihr, der Sahabi, radiallahu ta'ala anhu, der hat 2 Sachen gemacht. Und das ist bemerkenswert. Also mindestens 2 Sachen. Die erste Sache ist, er hat anerkannt, was der Muschrik zu ihm gesagt hat. Er hat anerkannt, dass tatsächlich, es ist so, unsere Religion, alhamdulillah, mischt sich in allen Dingen ein. Es gibt auch nicht in unserer Religion etwas wie, dass man zum Beispiel die Politik, Staat von Religion trennt oder zu Hause, weiß nicht was man macht. Das gibt es bei uns überhaupt nicht. Religion ist alles. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Schöpfer, hat alles erschaffen. Wie können wir ihn sagen, hier darfst du dich einmischen, und hier nicht. Das ist, wie gesagt, was die Handlung von manchen Leuten sagt dies aus, auch wenn sie das nicht aussprechen, weil aussprechen, wenn man das sagt, wenn man sowas so Allah sagen würde, man ist Kafir bei allen Gelehrten. Aber so etwas leider machen manche Leute, praktizieren manche Leute, auch wenn sie es nicht davon überzeugt sind, dass man sowas machen darf. Und das muss man eben korrigieren. Die zweite Sache, die Salman radiallahu ta'ala anhu gemacht hat, liebe Geschwister, er ist stolz darauf gewesen, dass er, dass die Religion, alhamdulillah, sich in allen Dingen einmischt und nicht nur das Gebet zum Beispiel und das Fasten und die Zakat. Manche Leute haben das, die Religion des Islam reduziert auf 5 Säulen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam ist aufgebaut auf 5 und nicht besteht aus 5. Und noch besser, liebe Geschwister, ist, was Salman radiallahu anhu gemacht hat, dass er seine Antwort war gleichzeitig ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das Beste, was man machen kann. Ihr wisst, dass wenn jemand eine Frage gestellt bekommt über den Islam, dann beobachtet die Person, wie sie antwortet. Antwortet sie mit ihrer eigenen Meinung, das wäre natürlich fatal. Antwortet die Person gemäß dem, was sie aus der Religion weiß, das ist das, was man von einer Person erwartet und verlangt. Noch besser ist es, wenn diese Person den Wortlaut Allahs wiedergeben kann oder den Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wasallam wiedergeben kann. Denn dann überträgt sie die reine Botschaft, so wie sie ist, unverfälscht, und jede Person versteht am besten, was gemeint ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte sich am besten ausdrücken, und deswegen braucht man nur seine Worte einfach weitergeben. Und manche Gelehrte, liebe Geschwister, sie sind so anständig umgegangen mit den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie sogar auf die Kapitelreihenfolge in ihrem Buch geachtet haben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch eine bestimmte Reihenfolge im Hadith erwähnt hat. Zum Beispiel Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, er hat, liebe Geschwister, den Hadith überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Islam besteht aus diesen fünf Dingen: des Bezeugnis, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist, oder Allahs Gesandter ist, dem Verrichten des Gebetes, dem Entrichten der Zakah. Und dann sagte er in dieser Überlieferung von Al-Bukhari, die Pilgerfahrt zum Haus und dann das Fasten im Monat Ramadan. Und bekannterweise, die Reihenfolge, die die meisten Leute kennen, ist genau umgekehrt. Dass man erst sagt, das Fasten und danach die Pilgerfahrt zum Haus Allahs. Und deswegen, weil in dieser Überlieferung umgedreht ist, hat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala auch in seinem Sahih-Werk zuerst das Kapitel über Hajj erwähnt und danach das Kapitel über As-Siyam erwähnt, rahimahullah. Ebenso Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Liebe Geschwister, einmal ist Folgendes passiert. Jemand kam zu ihm und hat zu ihm gesagt, es gibt Leute, die göttliche Vorherbestimmung leugnen, Al-Qadr. Und die ist ja zweifellos einer der sechs Pfeiler des Islam. Und sie leugnen diese göttliche Vorherbestimmung. Sie sagen, es ist nicht vorherbestimmt. Allah hat nicht festgeschrieben, was die Menschen tun werden und so weiter und so fort. Er sagte als Antwort erst einmal, wenn du auf jemanden triffst, der so etwas sagt, dann teile ihm mit, dass ich mit ihm nichts zu tun habe und er mit mir nichts zu tun hat. Und teile ihm auch mit, dass solch eine Person, selbst wenn sie so viel spenden würde wie Gold im Gewichte des Berges Uhud, Allah würde niemals von ihr diese Tat annehmen, bis sie nicht an Al-Qadr glaubt. Und dann hat er diese Aussage untermauert und dann hat er den langen Hadith von Jibril alayhi salam erzählt, wo Jibril alayhi salam selbst in der Gestalt eines Menschen zum Propheten sallallahu alayhi wasallam gekommen ist und er dem Propheten alayhi salatu wasallam mehrere Fragen gestellt hat: Was ist der Islam? Was ist der Iman? Was ist Al-Ihsan? Und über die Vorboten des jüngsten Tages oder des Tages der Auferstehung gefragt hat. Und dieser ganze lange Hadith, der entscheidende Satz war nur der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Und trotzdem hat er den ganzen Hadith erwähnt, erstens einmal der Vollkommenheit halber und zweitens, liebe Geschwister, weil er eben seine Aussage untermauern will mit einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, Gott ergeben, durch und durch Gott ergeben, kann man erst sein, eine Person, die sich ergeben hat, eine Person, die alles macht, was Allah von ihr verlangt hat. Und das kannst du nur sein, wenn du auch nach der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam handelst und wenn du nicht sagst, das ist Sunnah, das kann ich weglassen und das ist Wajib, das muss ich machen. Wie zum Beispiel, eine Schwester wurde gefragt, warum trägst du keinen Niqab? Niqab ist die Gesichtsschleier. Dann hat sie geantwortet, weil das keine Pflicht ist. Wenn wir so umgehen, natürlich mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist natürlich schlecht, weil wenn du nur das machst, was Pflicht ist, dann wer garantiert dir erstens einmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Pflichten angenommen hat und wer garantiert dir, dass du die Pflichten auch so gemacht hast, wie Allah sie gerne hätte? Wenn der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat, manch einer verrichtet sein Gebet Und dann nach dem Gebet bekommt er nur ein Zehntel, Neuntel, Achtel, Siebtel, Sechstel, Fünftel, Viertel, Drittel oder die Hälfte niedergeschrieben. Und wenn solch eine Person, und woher weißt du denn, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Gebet vollkommen akzeptiert hat? Das weißt du nicht. Und deswegen, wie der eine Beduine, der beim Propheten a.s. war und ihn gefragt hat über die Pflichten des Islam, hatte der Prophet a.s. ihm das fünftägige Gebet erwähnt und hat zu ihm gesagt, muss ich noch andere Gebete verrichten? Und sagt er, nein, es sei denn, du machst es freiwillig und so weiter und so fort. Und dann sagte der Mann am Ende, bei Allah, ich werde weder etwas hinzufügen noch verringern. Ich werde also nur das umsetzen, was du von mir verlangt hast. Und der Prophet, er sagte, wenn er die Wahrheit spricht, dann wird er erfolgreich sein. Aber das ist eben sehr schwierig, die Wahrheit zu sprechen in dieser Hinsicht, weil, wie ich gesagt habe, Allah weiß, wie gut man das umsetzt, was er von einem da verlangt hat. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'un, der aber einer der kleinen Tabi'un, das heißt, er hat wenige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. Er sagte, ist gestorben 110, er sagte, die Leute pflegten nach Wissen zu streben und nach gewisser Zeit sah man dies an ihrer Demut, Rechtleitung, ihren Aussagen, ihrem Blick und ihrer Hand. Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, dass er die Leute, also nur damit ihr den Stellenwert von Al-Hasan al-Basri, jazakallah khair, kennt, Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, ich beneide die Leute aus Basra um zwei Personen, Al-Hasan und Muhammad ibn Sirin. Möge Allah mit ihnen zufrieden. Muhammad ibn Sirin, der berühmte Schüler von Anas ibn Malik radiallahu anhu. Al-Hasan al-Basri hat sehr viele weise Sprüche losgelassen. Und du kannst davon ausgehen, dass dieser Mann diese weisen Sprüche auch wiederum nur, so kannte, weil er eben mit Leuten zusammen waren, die von seinem Kaliber sind oder die noch besser sind als er, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen braucht man nicht stolz auf sich selbst sein, wenn man irgendwas Tolles gelernt hat oder irgendwas weisen Spruch gesagt hat. Dann als einmal ein Lehrer von mir hat mich mal gefragt, ich habe mich mit ihm unterhalten, habe ich ihm erzählt, dass ich bestimmten Leuten einen Tipp gegeben habe, wie man den Koran auswendig lernt. Und dann habe ich dem Lehrer gesagt, ich habe ihm Tipps gegeben aus meiner Erfahrung und dann habe ich ihm auch auf dein Buch verwiesen, weil er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kayfa Tahfaz al-Quran al-Karim. Und dann hat er mich kritisiert und hat zu mir gesagt, also sinngemäß, das kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, ich habe ihm Tipps von mir gegeben. Deine Tipps, die du hast, die hast du profitiert von anderen Leuten. Und das auch, wenn du dir nicht bewusst bist in diesem Moment, dass du diese Tipps von anderen Leuten profitiert hast, trotzdem hast du sie vielleicht unbewusst von anderen Leuten aufgenommen. Deswegen schreib die Sache dir nicht selbst zu, sondern sag lieber, ich habe das den Tipp von meinen Lehrern gehört, von irgendwo gelesen und so weiter und so fort. Hauptsache, man schreibt sich diese gute Tat nicht selbst zu. Al-Hasan al-Basri hatte zwei Aussagen, die mit unserem Thema heute gar nichts zu tun haben. Aber ich möchte sie euch trotzdem vorlesen, weil sie sehr weise sind. Ja. Er sagte, rahimahullah ta'ala, ich sage es auf Arabisch erstmal, بِئْسَ الرَّفِيقَانِ الدِّنَارُ وَالدِّرْهَمِ لَا يَنْفَعَانِكَ حَتَّى يُفَارِقَاكَ. Er sagte, welch üble Gefährten der Dinar und der Dirham doch sind. Dinar und Dirham sind die Währung von damals, Euro und Cent. Ich sage es einfach nochmal. Welch üble Gefährten der Dinar und der Dirham doch sind. Sie nutzen dir erst etwas, wenn du sie losgeworden bist. Und er hat auch, rahimahullah ta'ala, die Islamstudenten gewarnt davor, nach dem zu streben, was reiche Menschen besitzen und Machtinhaber besitzen. Denn viele Menschen, sie neigen dazu, gerne in Sitzungen zu sein, wo Leute sind, die was zu sagen haben, Leute sind, die vielleicht mal bei ihrer Tasche der zu voll ist, dass ein bisschen Geld mal rausfällt. Er sagte, rahimahullah ta'ala, والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم. Er sagte, rahimullah ta'ala, bei Allah, wenn ihr auf das verzichten würdet, er spricht, wie gesagt, die Leute an, die Religion lernen. Er sagt, wenn ihr auf das verzichten würdet, was diese Leute haben, diese reichen Leute haben, dann würden sie es wünschen, nach dem zu streben, was ihr habt. Sie würden dem nachgehen, was ihr habt. Aber ihr habt angefangen zu streben nach dem, was sie haben, und deswegen sind sie nicht mehr daran interessiert und verzichten auf das, was ihr ihnen eigentlich zu lernen habt. Kurze Frage, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt jetzt? Wie lange habe ich schon gesprochen? Wie lange habe ich schon gesprochen? Sag.
Zu kurz.
mehr als halbe Stunde schon. Dann so 5 Minuten noch, okay? Damit ich auch nicht die Zeit... sieht man, liebe Geschwister, viele von euch sind vielleicht Vater oder Mutter, und bei manchen Kindern sieht man eine plötzliche Entwicklung, dass sie sich für ihre Religion interessieren und dass sie religiös werden. Und die Eltern sind dann von unterschiedlicher Art, ob sie die Sache unterstützen oder ob sie eher der Sache dagegen sind und vielleicht sogar dagegen arbeiten. Und diese Angelegenheit, liebe Geschwister, ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du siehst, dass dein eigenes Kind oder dein eigener Bruder oder wer auch immer den religiösen Weg einschlägt. Und die Kunst ist es nur, dass diese Person auf die richtige Bahn gelangt. Denn wir brauchen uns nichts vormachen. Wir wissen, dass es gibt auch schiefe Wege, auch auf den, bei den religiösen Menschen. Aber wenn man so etwas bemerkt, dann soll man Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein und alles dafür tun, dass man diese Person auf den richtigen Weg leitet. Und am besten kann man das natürlich, indem man Gelehrte konsultiert, um Rat fragt und sie fragt, wie man am besten diese Person leiten kann und zu wem man diese Person bringen kann, damit sie Religion auf die richtige Art und Weise lernt. Und deswegen sagte Sufyan ibn Uyaynah, rahimahullah ta'ala, das ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben 198 in Mekka, er sagte, wenn ein Jugendlicher angefangen hat, sich mit Hadithen zu beschäftigen, und es ist egal, dass es Hadithe sind, es geht jetzt um Religion allgemein, ja, wenn ein Jugendlicher angefangen hat, sich mit Hadithen zu beschäftigen, hat seine Familie sich durch ihn Belohnung erhofft. Was heißt das? Das heißt, sie haben sich Belohnung bei Allah erhofft durch diese Person, indem sie geduldig auf ihn verzichten. Weil eine Person, die sich anfängt, mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschäftigen, er wird den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer mehr lieben. Weil je mehr du liest über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, desto mehr weißt du über den Gesandten Allahs. Und desto mehr magst du ihn, desto mehr liebst du ihn, weil du immer mehr über ihn kennenlernst. Du weißt, wie er aussieht, du weißt, wie er sich verhält, du weißt, was er gesagt hat. Und du merkst, dass diese Person einfach für einen Menschen perfekter Mensch war, alaihi salatu wasallam. Und deswegen kannst du nicht mehr davon ablassen, genauso wie die Sahaba es nicht von ihm ablassen konnten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und deswegen haben sie, wie gesagt, auf ihn dann verzichtet, weil sie wussten, am Ende wird es besser für sie sein, als wenn die Person bei ihnen zu Hause bleiben würde. Und sie haben vielleicht auf ihn jahrelang verzichtet, damit er seine Religion lernt. Man gilt, liebe Geschwister, nicht als religiös, bis man nicht auch die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Und der Begriff Sunnah hat verschiedene Bedeutungen. Der Begriff Sunnah kann verwendet werden für eine Person, kann verwendet werden für etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat oder getan hat oder gesagt hat. Aber es kann auch verwendet werden für etwas Freiwilliges. Und das, was ich jetzt hier meine. Unser Prophet alaihi salatu wasalam, er hat nicht nur das umgesetzt, was Allah von ihm verlangt hat, sondern er hat auch mehr gemacht als das, was Allah von ihm verlangt hat. Und eine Person kann erst religiös sein, wenn sie auch das umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder zumindest ein Teil davon freiwillig gemacht hat. Ein Mann namens Asim ibn Asim al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, er sagte, ich habe eine Nacht bei Imam Ahmad verbracht. Ahmad Ibn Hanbal, der berühmte Imam des hanbalitischen Madhab, der gestorben ist 241. Er sagte, ich habe eine Nacht bei Imam Ahmad ibn Hanbal übernachtet oder verbracht. Er brachte mir Wasser und legte es hin. Am nächsten Morgen schaute er auf das Wasser und sah, dass es genauso war wie vorher. Also es hat sich nicht, ist nicht weniger geworden, wurde nicht verwendet. Dann sagte der Imam, Subhanallah, jemand strebt nach Wissen und hat kein geregeltes Nachtgebet. Das heißt, dass er das Wasser, liebe Geschwister, nicht verwendet hat, um Wudu zu machen. Und er hat das Wasser auch nicht verwendet, um Koran zu lesen, um Wudu zu haben, danach Koran zu lesen. Sondern das Wasser war so, wie es ist. Die ganze Nacht hat er geschlafen. Und das war eine Sache, die der Imam nicht verstehen konnte. Deswegen sagte er auch in einer berühmten Erzählung bei ihm, sagte er, rahimallahu ta'ala, welch übler Mensch eine Person doch ist, die ihr Witrgebet nicht verrichtet. Witrgebet, das vergeht, dass man irgendwann zwischen der Isha-Zeit nach Salat al-Isha bis zum Fajr-Gebet verrichtet und mindestens aus einer Raka'a besteht. Er sagte, was für ein übler Mensch ist das, der so etwas nicht macht. Weil, wie kann es sein, dass in einer Person Gutes steckt und sie folgt nicht der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Und das ist ja das wertvollste Gebet, insha'Allah, nach den Pflichtgebeten. Und wenn man also damit leichtsinnig umgeht, dann wird es eher so sein, dass man auch mit anderen Sachen leichtsinnig umgeht. Liebe Geschwister, nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu handeln, festigt das Wissen und es vermehrt es auch. Amir ibn Sharahil, rahimahullah ta'ala, sagte, der ist auch ungefähr im Jahrhundert gestorben, wie gesagt, alles tote Menschen, wir haben für das Auswendiglernen der Hadithe Stärkung darin gesucht, dass wir danach gehandelt haben. Und zum Streben nach Wissen haben wir die Stärkung im Fasten ersucht. Damit wir also das, was wir gelernt haben, nicht vergessen, haben wir einfach danach gehandelt. Das war's. Und damit wir noch mehr Wissen bekommen, haben wir gefastet, auf das Allah subhanahu wa ta'ala diese gute Tat in uns annimmt und uns mehr Wissen schenkt. Als religiöser Mensch, gerade wenn du in deiner Familie bekannt bist dafür, dass du religiös bist, dann ist man ein Vorbild. Und man sagt nicht zu einer Sache, das ist keine Pflicht, das ist nicht Wajib, das ist nicht Fard, deswegen brauche ich das nicht machen. Ja? Weil das Problem ist, dass wenn wir uns vorstellen, dass wir haben einen Kreis und das sind die Pflichten, und dann haben wir einen größeren Kreis, der das umgibt, das sind die freiwilligen Taten, und jetzt kommt der Shaitan und versucht dich zu treffen. Er kann dich nicht treffen bei den Pflichten, weil die sind noch geschützt durch die freiwilligen Taten. Aber sobald du anfängst, deine freiwilligen Taten zu vernachlässigen, sind deine Pflichten nicht mehr geschützt. Und da kann es sein, dass du da anfängst, wie gesagt, dort dann vernachlässig zu werden. Abu Amr ibn Hamdan sagte, rahimahullah ta'ala, mein Vater war in einer Sitzung von Abu Abdullah al-Marwazi, einer der Gelehrten aus dem 3. Jahrhundert. Als die Dhuhr-Zeit eintraf, rief dieser Gelehrte, Abu Abdullah, den Adhan aus. Ich ging dann hinaus aus der Moschee, da sagte er zu mir, sag mal, wo gehst du hin? Und er sagte, ich gehe mich, um mich zu reinigen für das Salah, um Wudu zu machen. Er sagte dann als Antwort, also ich habe über dich anders gedacht, ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht. Wie kann die Gebetszeit eintreffen und du bist immer noch nicht gereinigt? Und das, liebe Geschwister, ist auch eine freiwillige Tat. Aber trotzdem, wenn man Vorbild ist, dann ist für einen in Anführungsstrichen Pflicht, was nicht für andere Menschen Pflicht ist. Also, und die Menschen fassen das auch so auf. Die Menschen sagen, wenn die Person ein Imam ist und ein Gelehrter ist, dann wieso macht sie dann, setzt sie das nicht als erstes um, was sie da von den Leuten verlangt. Als einmal ein paar Schüler von, und ganz wichtig ist, dass man sein Wissen auch weitergibt, als ein paar Schüler von Bishr ibn al-Harith, der auch Gelehrte des 3. Jahrhunderts ist, 227 in Bagdad gestorben, manche verlangten einmal von ihm, dass er ihnen einige Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählen soll. Dann sagte er zu ihnen, werdet ihr auch dafür die Zakat zahlen oder nicht? Und dann sagten sie, was für eine Zakat? Zakat kennen wir nur in Bezug auf unser Geld, auf unsere Schafe, Kamele und Kühe. Was für eine Zakat? Er sagte, jede Tat, jedes Salah, jeder Tasbih, der vorkommt, das sollt ihr auch umsetzen. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, witzigerweise sagte er, die Zakat ist, dass man von 200 Hadithen 5 umsetzt. Von 200 Hadithen 5 umsetzt, das ist der Zakat-Anteil, den man abgibt, wie ihr wisst, für Gold und Silber, auch für sein Geld heutzutage. Und deswegen heißt es auch in manchen Überlieferungen, also wenn man nur einen Teil dessen umsetzt, was man weiß, Allah wird einem lehren, was man nicht weiß. Ja. Und deswegen kann man also an sich selbst wissen, ob man, wie man voranschreitet. Also wenn man merkt, man kommt nicht voran, soll man sich fragen, setzt man auch wenigstens diese 2,5% des Wissens um, was man überhaupt weiß. Barakallahu fikum, ich mache hier Stopp. Ich habe eigentlich noch nichts zu sagen, aber ich mache hier Stopp. Ich möchte mich bedanken, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Jazakumullahu khairan. Möge Allah euch belohnen für eure Geduld, die ihr gezeigt habt. Und ich hoffe, dass das eine oder andere Wort das einen oder anderen motivieren konnte. Möge Allah euch belohnen. Und Allah ist derjenige, der den Tawfiq gibt. Und deswegen bitten wir ihn darum, den ersten, der dazu imstande ist, den ersten, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Jazakallahu khairan.